Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Josephine Schulz. Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Tag. Karl Lauterbach, der Bundesgesundheitsminister, wir haben es gerade in den Nachrichten gehört, hat vor einem explosionsartigen Anstieg der Pflegefälle in Deutschland gewarnt. Die Zahl neuer pflegebedürftiger Menschen, so hat er es in einem Interview gesagt, sei ungefähr 7-mal so hoch, wie man das demografisch bedingt eigentlich erwartet hätte. Die Pflege und auch die Rente, das sind heute zwei wichtige Schwerpunkte bei uns, denn in beiden Bereichen ist das Grundproblem ja ein ganz ähnliches, nämlich will man den Menschen zukünftig ein angemessenes Lebensniveau im Alter und auch eine gute Pflege garantieren, wird das absehbar sehr teuer. Und da stellt sich die Frage, wie verteilt man die Kosten? Und wir schauen auch nach Südafrika. Dort hat die Regierung pünktlich einige Tage vor der Parlamentswahl eine Revolution im Gesundheitswesen versprochen. Immer mehr Pflegebedürftige, sehr hohe Kosten für die Pflege, gleichzeitig ein großer Personalmangel in diesem Bereich. Da passt einiges nicht gut zusammen. Und die große Frage ist, wie soll das künftig finanziert werden? Und die Frage, die stellt sich umso dringlicher, wenn, wie Karl Lauterbach eben in einem Interview gesagt hat, die Zahl der neuen pflegebedürftigen Menschen stärker ansteigt als erwartet. Er hat eine Theorie, warum das so ist, aber keine wirkliche Antwort. Denn er sagt auch, eine große Reform der Pflegefinanzierung wird in dieser Legislaturperiode wohl nicht mehr kommen. Dazu ein Beitrag von Tom Funke.
Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, SPD, spricht von einem geradezu explosionsartigen Anstieg pflegebedürftiger Menschen. Nach seiner Aussage hätte es im vergangenen Jahr durch demografische Faktoren prognostiziert nur einen Anstieg von 50.000 Personen geben dürfen. In der Realität seien es aber 360.000 Menschen gewesen, so Lauterbach in einem Interview gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Doch was auf den ersten Blick wie ein dramatischer Anstieg wirkt, ist nicht wirklich einer, erklärt Gesundheitsökonom Heinz Rothgang von der Uni Bremen.
Für 2023 hat Gernot Kiefer, der zuständige Vorstand im GKV-Spitzenverband, schon vor einigen Wochen und Monaten 361.000 zusätzliche Fälle prognostiziert. Wir liegen mit den 360.000 jetzt ziemlich genau da, was wir auch erwarten konnten. Also ist nicht überraschend.
Hinzu käme, schon seit mehreren Jahren sei es eigentlich Standard, den Begriff der Pflegebedürftigkeit weiterzufassen. Darunter fallen jetzt beispielsweise auch kognitive Einschränkungen, also etwa Demenzerkrankungen. Dass Lauterbach jetzt also nur auf die demografischen Faktoren schaue, sei nicht nachvollziehbar. Auch der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen GKV meldet, die höheren Zahlen seien seit Jahren bekannt. Zusätzlich sei im vergangenen Jahr ein Anstieg der Pflegebedürftigen um rund 11% festgestellt worden. Gesundheitsökonom Rothgang vermutet hier aber, dass die Zahl mit zusätzlicher Pflegebedürftigkeit von Long- und Post-Covid-Patientinnen zusammenhängt und mit einem höheren Pflegegrad bei älteren Menschen, der sich durch den Wegfall sozialer Bindungen während Corona erklären lässt. Und dass auch jetzt schon Babyboomer, wie von Bundesgesundheitsminister Lauterbach beschrieben, maßgeblich zu höheren Pflegezahlen beitragen, hält Gesundheitsökonom Rothgang für wenig realistisch.
Was sind Babyboomer? Ende der 50er Jahre bis Mitte der 60er Jahre Geborene. Na, die sind jetzt vielleicht 65, maximal 67, 68, 69 alt. Das ist kein Alter, in dem eine hohe Prävalenz für Pflegebedürftigkeit schon vorliegt. Ne? Also es gibt natürlich schon Babyboomer, erste Babyboomer, die jetzt in Pflegeeinrichtungen beispielsweise aufschlagen. Aber man muss sagen, das durchschnittliche Eintrittsalter in ein Pflegeheim liegt bei 80. Das heißt, sie haben da noch keine Babyboomer.
In 10 Jahren sehe das anders aus. Heute jedoch spielten Babyboomer, ob stationär oder ambulant gepflegt, eine untergeordnete Rolle. Dennoch müsse man schon jetzt dringend nötige Reformen angehen, mahnt Rothgang. Etwa höhere Steuerzuschüsse.
Wenn er fordert, dass die Rentenversicherungsbeiträge für pflegende Angehörige steuerfinanziert sein sollen, kann ich nur zustimmend nicken, aber sagen, das steht wörtlich im Koalitionsvertrag drin. Wenn man den einfach mal umsetzen würde, hätte man schon einen Großteil des Problems gelöst.
Kein Erkenntnisproblem also, eher ein Umsetzungsproblem. Die aktuelle Debatte könnte zudem ein Ablenkungsmanöver sein, schätzt Gesundheitsökonom Rothgang.
Ich denke, indem jetzt auf die Fallzahlen verwiesen wird, wird davon abgelenkt, dass mit dem Pflegeunterstützungsentlastungsgesetz letztes Jahr ja eine Beitragssatzerhöhung auch schon verbunden war und dass man damals den Eindruck erweckt hat, das war's für diese Legislaturperiode und offensichtlich hat man sich da verrechnet und jetzt werden überraschende Fakten aus dem Hut gezaubert, um zu begründen, dass man hier innerhalb dieser Legislaturperiode noch einmal nachlegen muss.
Doch eine große Pflegereform werde es in dieser Legislaturperiode nicht mehr geben. Zu unterschiedlich die Zielvorstellungen der unterschiedlichen Regierungsparteien, so Lauterbach. Die Union im Bundestag kritisiert dies als Bankrotterklärung. Das sei für die Ampel ein Scheitern mit Ansage, so der gesundheitspolitische Sprecher der Unionsfraktion, Tino Sorge von der CDU.
Und von der Pflege kommen wir zur Rente. Da hat sich die Ampel nun doch geeinigt. Das Rentenpaket, das wird kommen. Noch diese Woche soll es durch das Kabinett gehen. Die FDP hat also ihre Blockade am Ende doch aufgegeben. Was trotzdem nicht beendet ist, das sind die Diskussionen über eine sinnvolle, über eine gerechte Finanzierung und Höhe der Rente. Unser Korrespondent Volker Findhammer hat bei der Deutschen Rentenversicherung dazu Zahlen und Einschätzungen bekommen.
Im Bundeskabinett wird das Rentenpaket 2 am Mittwoch wohl so verabschiedet, wie es von Sozialminister Hubertus Heil und Finanzminister Christian Lindner Mitte April vorgestellt wurde. Die gesetzliche Haltelinie wird bis zum Jahr 2039 bei 48% festgeschrieben und für die finanzielle Kompensation soll neben höheren Beiträgen für die Versicherten das Generationenkapital sorgen. Ein Kapitalstock am Aktienmarkt, der ab Mitte der 30er Jahre pro Jahr rund 10 Milliarden Euro an Zinserträgen zur Finanzierung der gesetzlichen Rente abwerfen soll, um die Zuschüsse aus dem Bundeshaushalt zu entlasten.
Nach unserer Einschätzung sind die Unterschiede nicht gewaltig. Was aber beachtet werden soll, ist unserer Meinung nach, dass durch diese Einführung der Haltelinie der Mechanismus zur Verteilung der zusätzlichen Finanzbedarfe anders ausgestaltet wird,
sagt Imke Brüggemann-Borg von der Deutschen Rentenversicherung. Und schaut mal allein auf die Entwicklung der Beitragssätze, dann wird für das Jahr 2040 ein Beitragssatz von 22,5% erwartet. Ohne die Reform würde der Beitragssatz bei 21,2% liegen. Aber nach dem geltenden Recht würde auch das Rentenniveau bis dahin auf 45,1% fallen. Durch die Reform soll es weiterhin bei 48% liegen. Jedoch sieht man auch in der Rentenversicherung das Problem, dass von den künftigen Rentnerinnen und Rentnern durch die Reform kein weiterer Beitrag zur Stabilisierung des Rentenniveaus abverlangt wird.
Und da muss irgendwie dargestellt werden, dass hier eine Gruppe eben weniger an den Finanzierungslasten beteiligt wird, dafür die anderen Gruppen aber stärker,
betont Imke Brüggemann-Borg. Aber genau da dürfte in der weiteren politischen Diskussion das letzte Wort noch nicht gesprochen sein. In diesem Zusammenhang ist auch ein Blick auf eine Untersuchung interessant, die aus einem Forschungsprojekt der Rentenversicherung hervorgeht, in dem die Auswirkungen der hohen Inflationsraten der zurückliegenden Jahre auf Rentnerinnen und Rentner untersucht wurde. Gemeinhin geht man davon aus, dass die erheblich war, weil der durchschnittliche Zahlbetrag der gesetzlichen Renten unter 1.300 Euro im Monat beträgt.
Wir haben uns dieser Frage auch gewidmet und haben dabei festgestellt, dass die Rentnerhaushalte der gesetzlichen Rentenversicherung tatsächlich etwas weniger stark betroffen gewesen sind, wenn wir auf die Kaufkraftverluste gucken, die sich ergeben haben in den letzten Jahren,
sagt Maximilian Stockhausen als Co-Autor der Studie vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Zwar ist die Datenlage nicht völlig hinreichend für wirklich detaillierte Ergebnisse, weil man etwa nicht bewerten kann, welche Veränderungen beim Konsum stattgefunden haben. Aber ganz offensichtlich haben die staatlichen Unterstützungsmaßnahmen ganz erheblich zur Stabilisierung beigetragen. Zum einen sind die Renten, anders als etwa die Bruttolöhne, durch die gesetzlichen Vorgaben nicht gesunken.
Und was wir auch gesehen haben, ist, dass Einmal- und Hilfszahlungen in den letzten Jahren für die Rentner, die im Schnitt über etwas geringere Haushaltseinkommen verfügen als die, die noch im Erwerbsleben stehen, eine höhere Bedeutung hatten und somit zu etwas geringeren relativen Einkommensverlusten beigetragen haben.
Insofern waren Rentnerinnen und Rentner in den zurückliegenden Jahren nicht stärker von der Inflation betroffen als die übrigen Haushalte.
Bei der Rente hat man sich also in der Regierung erstmal geeinigt. Ganz anders sieht das bisher mit Blick auf den kommenden Haushalt aus. Christian Lindner mit seinen strikten Sparvorgaben auf der einen Seite und er bekommt Rückendeckung vom Kanzler. Diverse Ministerinnen und Minister, die sagen, sie brauchen unbedingt mehr Budget auf der anderen Seite. Wie das zeitnah gelöst werden soll, dazu Jörg Münchenberg.
Erwartungsgemäß verlaufen die Gespräche für den Haushalt 2025 äußerst zäh. Die Steuereinnahmen für den Bund fallen im kommenden Jahr 11 Milliarden Euro niedriger aus als noch im Herbst geschätzt. Dabei fehlen schon jetzt mindestens bis zu 20 Milliarden Euro. Ungeachtet dessen wollen 5 Ministerien mehr ausgeben als eigentlich vereinbart, weshalb es nun Einzelgespräche geben soll, zusammen mit dem zuständigen Finanzminister, dem Bundeskanzler sowie Vizekanzler Robert Habeck von den Grünen, bestätigte heute Regierungssprecher Steffen Hebestreit.
Und ja, es werden sich die drei und dann mit jeweils einem Ressort, einer Ressortchefin zu diesen Gesprächen treffen, immer mal wieder, um voranzukommen, damit wir dann Anfang Juli den Haushalt verfassungsgemäß aufstellen können.
Doch bislang zeigen die verantwortlichen Ministerinnen und Minister der Ressorts Außen, Entwicklung, Innen, Arbeit und Verteidigung wenig Bereitschaft, von ihren Forderungen abzurücken. Finanzminister Christian Lindner, FDP, hatte die angemeldeten Ressortpläne deswegen als unseriös bezeichnet. Im ZDF erinnerte Lindner gestern Abend die Ampel zudem an die vereinbarte Zielsetzung.
Wir müssen bei einem Haushalt, der zur Verfassung und zur wirtschaftlichen Lage passt, rauskommen. Das ist das Ergebnis. Wir müssen also dafür sorgen, dass wir die Kreditaufnahme begrenzen auf das, was die Schuldenbremse erlaubt. Alles andere wäre auch töricht, denn wir zahlen ja hohe Zinsen.
Doch das Arbeitsministerium hat einen Milliardenzusatzbetrag angemeldet, weil der in Aussicht gestellte Jobturbo für die Empfänger von Bürgergeld bislang nicht so recht zünden will. Hier geht es um gesetzlich festgelegte Verpflichtungen, während andere wie Innenminister Nancy Faeser, SPD, auf das veränderte Umfeld verweisen. Kürzungen bei den Sicherheitsbehörden seien mit ihr nicht zu machen, bekräftigte Faeser jetzt im Stern, was Lindner wiederum nicht gelten lassen will.
Jedes Ministerium hat ja von mir Ausgabeobergrenzen erhalten und die Kolleginnen und Kollegen müssen innerhalb dieser Grenze jetzt ihre Einzelpläne, ihre Ressortplanungen aufstellen. Dahinter hat sich der Bundeskanzler auch öffentlich gestellt.
Ein Sonderfall ist sicherlich das Verteidigungsministerium. Boris Pistorius, ebenfalls SPD, hat allein für das laufende Jahr einen Zusatzbedarf von 3,8 Milliarden und für 2025 von 6,7 Milliarden Euro angemeldet. Lindner ist offenbar durchaus zu Kompromissen bereit, wenngleich auch nicht in der Höhe der genannten Zahlen. Klare Rückendeckung bekommt Pistorius dagegen vom Haushaltspolitiker Andreas Schwarz, SPD. Im Deutschlandfunk meinte Schwarz:
Wenn wir sehen, was wir dieses Jahr geliefert haben und noch liefern wollen. Wenn wir sehen, dass der Krieg nächstes Jahr wahrscheinlich noch andauern wird und der Russe wird mit noch mehr Härte hier vorgehen, glaube ich, werden wir nicht drum herum kommen, auch unsere Hilfen weiter zu erhöhen. Und damit ist natürlich auch Geld notwendig. Das ist einfache Mathematik.
Was letztlich bedeuten würde, die Schuldenbremse mit Verweis auf eine Notsituation, Stichwort Ukraine-Krieg, erneut auszusetzen. Dazu ist der Finanzminister weiterhin nicht bereit, während inzwischen selbst aus der Union ähnliche Forderungen laut werden. Im Spiegel sagte jetzt der Außenpolitiker Roderich Kiesewetter, der Krieg lasse sich nur mit Schulden gewinnen. Bislang hat die Bundes-CDU ein neuerliches Aussetzen der Schuldenbremse jedoch stets abgelehnt.
Wir haben in dieser Sendung schon über die Finanzierung der Pflege in Deutschland gesprochen und auch da sagen ja einige, inklusive Karl Lauterbach, das Problem sei unter anderem diese Teilung im Gesundheitswesen, dass eben nicht alle in die gesetzliche Kranken- und Pflegeversicherung einzahlen, sondern viele auch privat versichert sind. Und diese Unterteilung in privat und öffentlich, die gibt es auch in Südafrika, wobei dort die Auswirkungen für die Patienten natürlich wesentlich gravierender sind. Nun hat kurz vor der großen Parlamentswahl in dieser Woche der regierende ANC eine Gesundheitsrevolution versprochen. Stefan Überbach berichtet.
Es klingt nach einer gesundheitspolitischen Revolution. Schon bald sollen sich alle Südafrikanerinnen und Südafrikaner in einer Arztpraxis oder Klinik ihrer Wahl behandeln lassen können, ohne dafür bezahlen zu müssen. Die Kosten übernimmt die National Health Insurance, eine neue staatliche Krankenversicherung. So ist es jedenfalls geplant. Was wir aufbauen wollen, ist der Rolls-Royce der Gesundheitsversorgung für alle Menschen in Südafrika, verspricht Staatspräsident Cyril Ramaphosa.
What we are trying to build is a Rolls-Royce system of healthcare for all South Africans.
Schon lange ist der Gesundheitssektor des Landes eine Zweiklassengesellschaft. Wer es sich leisten kann, versichert sich privat und hat damit schnellen Zugang zu den besten Medizinern und Kliniken. Alle anderen sind auf öffentliche Krankenhäuser oder Arztpraxen angewiesen, die zum Teil nur eine Grundversorgung anbieten und, vor allem auf dem Land, wenig Personal und medizinische Geräte zur Verfügung haben. Lange Wartezeiten, etwa bei Operationen, lassen sich oft nur mit Schmiergeld verkürzen. Diese Gesundheitsapartheid werde jetzt beendet, heißt es bei der Regierungspartei ANC. Die Opposition hält die Reformpläne für ein durchschaubares Wahlkampfmanöver, mit dem der ANC kurz vor der Parlamentswahl auf Stimmenfang gehen will. John Steenhuisen, Chef der Demokratischen Allianz. Keiner im ANC kann sagen, wie das bezahlt werden soll. Es geht um 200 Milliarden Rand pro Jahr mindestens. Und das bedeutet, dass wir die Einkommensteuer oder die Mehrwertsteuer kräftig anheben müssen. Nur so lässt sich das finanzieren. 200 Milliarden Rand entsprechen etwa 10 Milliarden Euro. Auch für das mit Abstand wirtschaftlich stärkste Land Afrikas ist das viel Geld. Geld, von dem so manche befürchten, dass es in dunklen Kanälen versickern könnte. Bei den Bürgerinnen und Bürgern kommen die Reformpläne zwar im Großen und Ganzen gut an, viele haben aber auch Bedenken.
Versteht der Durchschnittsbürger, wie diese nationale Versicherung eine teure, aber gut funktionierende private Gesundheitsversorgung mit dem öffentlichen System zusammenführen soll, das große Mängel hat? Wer finanziert diese Versicherung? Wer leitet sie? Wird sie offen sein für Bestechung und Korruption, wie wir das in Südafrika viel zu oft erlebt haben? Ich glaube, jeder spürt eine gewisse Unsicherheit.
Wenn es Schlupflöcher geben sollte, dann werden wir sie schließen, verspricht dagegen die Regierung, die ihre Reform als wichtigen Baustein im Kampf gegen die soziale Ungleichheit bezeichnet, die in Südafrika so groß ist wie nirgendwo sonst. Aus der privaten Gesundheitsindustrie kommt dagegen scharfe Kritik. Die Branche fürchtet um ihre Geschäfte, weil unter anderem bestimmte Versicherungsleistungen künftig nicht mehr angeboten werden dürfen. Damien McHugh, Chef einer Krankenkasse für den öffentlichen Dienst, rät den Versicherten, jetzt bloß nichts zu überstürzen. Es wird sehr lange dauern, diese Pläne umzusetzen. Und wer sich fragt, kann ich jetzt damit aufhören, meine Krankenkassenbeiträge zu bezahlen, da lautet die Antwort nein. Das wäre gefährlich. Das Gesetz wird die Gesundheitsversorgung nicht sofort verändern.
Ein Beitrag von Steffen Überbach war das. Die letzten großen Überschwemmungen durch Starkregen in Deutschland, die liegen ja noch nicht mal 2 Wochen zurück. Da hat es vor allem das Saarland getroffen und auch Teile von Rheinland-Pfalz. Und dass solche Wetterextreme nicht einfach seltene Einzelfälle sind, sondern im Zusammenhang mit dem Klimawandel immer häufiger stattfinden, das sagen nicht nur Klimawissenschaftler, sondern auch die Zahlen der Versicherer. Die zeigen, die Schäden durch Extremwetter nehmen zu. Die Versicherungswirtschaft hat aktuell die Schäden durch Unwetter für vergangenes Jahr auf fast 6 Milliarden Euro beziffert. Gregor Lischke.
Oft beginnt es mit einem Donnerschlag. Dann prasselt der Regen. Wenn man Pech hat, kommt auch noch Hagel dazu. Bei vielen Menschen und Tieren rufen Gewitter bzw. Gewittergeräusche wie diese Angstgefühle hervor. Nicht ganz ohne Grund. Naturereignisse wie Sturm, Hagel und Starkregen richten immer wieder heftige, ganz konkrete Schäden an. Allein die versicherten Schadenssummen beliefen sich im vergangenen Jahr auf 5,7 Milliarden Euro. Das teilte Jörg Asmussen, Hauptgeschäftsführer vom Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft, kurz GDV, heute Morgen mit.
Das sind nochmal 1,7 Milliarden Euro mehr als im Jahr 2022.
Und damit ein deutlicher Anstieg von über 40%. Vor allem bei Autos und anderen Kraftfahrzeugen seien die höchsten Schadenssummen entstanden. Reparaturen, etwa nach Hagelschäden, würden durch steigende Werkstatt- und Ersatzteilkosten auch immer teurer werden, warnt der GDV. Dabei hatte die Versicherungsbranche eigentlich bessere Ergebnisse erwartet. Schließlich waren im Herbst und Winter des vergangenen Jahres kaum schwere Stürme aufgetreten. Das Problem? Die Unwetter im Juni und August verursachten bereits erhebliche Schäden, vor allem in Bayern und Hessen.
Die Alpenregion und die hessischen Mittelgebirge Taunus und Odenwald waren besonders häufig vom Hagel betroffen.
So GDV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen. Wovon der GDV berichtet, lässt sich auch bei den einzelnen Versicherungsunternehmen beobachten. Schäden durch Naturkatastrophen belasteten zuletzt beispielsweise auch das Ergebnis des Rückversicherers Munich Re. So berichtete Joachim Wenning, Vorstandsvorsitzender der Munich Re, vor wenigen Wochen seinen Aktionären.
Zahlreiche regionale Gewitter, Unwetter, vor allem in Nordamerika, Amerika und Europa sorgten für nie dagewesene Gewitterschäden.
Anschließend setzt der CEO gar zu einem kleinen Exkurs an.
Erlauben Sie mir vielleicht an dieser Stelle einen Mini-Exkurs. Die Sorgen um die Folgen des Klimawandels ist bei den Menschen hoch. Die Bereitschaft hingegen, in Prävention zur Schadenvermeidung zu investieren, deutlich geringer. Politik, Wirtschaft und Gesellschaft sind daher gefordert, Prävention stärker in den Fokus zu rücken.
Auch Jörg Asmussen vom GdV argumentiert ähnlich und appelliert an die Politik.
Oberste Priorität sollte unseres Erachtens klimaangepasstes Planen, Bauen und Sanierung haben. Prävention sollte fester Bestandteil der Landesbauordnung werden.
Heißt beispielsweise, beim Neubau von Gebäuden sollte der Hochwasserschutz stärker in Betracht gezogen werden, sodass exorbitante Schäden überhaupt gar nicht mehr erst entstehen können. Die Versicherungsbranche warnt also. Geräusche wie diese seien nicht nur eine Gefahr für die Sicherheit, sondern auch für den individuellen und gesellschaftlichen Wohlstand. Das Problem: Im Zuge des Klimawandels dürften extreme Wetterereignisse in Zukunft häufiger auftreten.
In den vergangenen Monaten, da sah es so aus, als würde sich wieder mehr Optimismus in den Chefetagen der Unternehmen breit machen. Der IFO-Geschäftsklimaindex für Mai allerdings, der stagniert und zeigt eher ein gemischtes Bild. Ralf Schmidberger.
Insgesamt gesehen hat sich der IFO-Geschäftsklimaindex nicht verändert, doch in den einzelnen Wirtschaftsbereichen hat sich die Stimmung zuletzt doch unterschiedlich entwickelt. Die Industrie zeigt sich mittlerweile nicht mehr so pessimistisch. Insbesondere in den Chemieunternehmen geht es aufwärts. Das sei auf die niedrigeren Energiepreise zurückzuführen, sagt IFO-Präsident Clemens Fuest. Unterm Strich verzeichnet die Industrie aber erneut weniger neue Aufträge. Im Handel ist es vor allem der Großhandel, der eben auch Industriefirmen als Kunden hat, der von besseren Geschäften berichtet. Der Einzelhandel ist weiterhin wenig zufrieden mit der Einkaufsfreude der Verbraucher. Im Bau hält es sich die Stimmung trotz anhaltendem Auftragsmangel weiter auf. Einen Rückschlag gab es dagegen bei den Dienstleistern und hier besonders im Gastgewerbe. Trotz der anstehenden Fußball-EM erwarten sich Restaurant-, Kneipen- und Hotelbesitzer kaum mehr Besucher, sagt Fuest. Insgesamt betrachtet wertet der IFO-Präsident das unveränderte Geschäftsklima nach 3 Anstiegen zuvor als Zeichen, dass sich die deutsche Wirtschaft schrittweise aus der Krise herausarbeitet.
Ralf Schmidberger über die Stimmung in der deutschen Wirtschaft. Und das können wir gleich direkt weitergeben an Stefan Wolf im Frankfurter Börsenstudio. Wie wird dieses neue gemischte Stimmungsbild da aufgenommen?
Ja, der IFO-Index war deutlich besser erwartet worden. Es war damit gerechnet worden, dass es zu einer wahren Frühjahrsbelebung der deutschen Wirtschaft kommt. Die fällt wohl erst einmal aus, so das nüchterne Fazit hier auf dem Frankfurter Börsenparkett, da ja eben, wir haben es gehört, die aktuelle Lage immer noch ziemlich schlecht eingeschätzt wird und der Optimismus rückt in weitere Ferne. Das heißt also, die Wirtschaft in Deutschland befindet sich auf Erholungskurs, aber man muss sich wohl auf einen langsameren Erholungskurs einstellen.
Was bedeutet das denn für die Zinsdiskussion, die ja auch durchgängig hier auch bei uns geführt wird?
Ja, da ist es ja immer wieder so, dass eine schwache Wirtschaft merkwürdigerweise als positiv gilt, denn es erlaubt natürlich den Notenbanken, die Zinsen abzusenken. Und genau das erwartet man ja auch im Juni von der Europäischen Zentralbank. In den USA sieht das Ganze etwas anders aus. Die Wirtschaft läuft sehr gut. Hinzu kommt, dass sich die Inflation hartnäckig hält. Und das hat zur Folge, dass man inzwischen sogar damit rechnet, dass die US-Notenbank Fed die Zinsen gar nicht mehr senkt in diesem Jahr.
Was haben denn die Händler aus all diesen verschiedenen Eindrücken gemacht?
Es war ein sehr ruhiger Handelstag, der hier in diesen Minuten zu Ende geht, da es einen Feiertag in Großbritannien gab, Spring Bank Holiday. In den USA wird der Memorial Day begangen, also auch keine Impulse von Übersee. Deshalb eher ruhig, niedrige Umsätze bei leicht steigenden Kursen. Der DAX steigt um 69 Punkte auf 18.763.
Wir haben gerade schon über die aktuelle Bilanz der Unwetterschäden berichtet. Wie wirkt sich denn das für die Versicherer aus?
Ja, beide Versicherer haben ja bereits in ihren Prognosen zwar diese Geschäftsprognosen angehoben, aber davon gesprochen, dass die Unwetterkatastrophen zunehmen. Das Ganze ist bereits in die Kurse eingearbeitet worden. Deshalb nur ganz leichte Kurszuckungen. Hannover Rückaktien verlieren leicht um 0,1%. Ein paar Aktien der Munich Re legen leicht zu.
Und ich würde Sie gerne noch fragen, Vonovia und Vodafone, die haben einen großen Vertrag über mehr als 100.000 Wohnungen geschlossen. Es geht um die Kabelanschlüsse. Was hat es damit auf sich?
Nun, das ermöglicht den Mieterinnen und Mieter dort, Gemeinschaftsbestellungen aufzugeben, wenn der Vermieter nicht mehr dafür zuständig ist, das Ganze abzurechnen und auch eben zu vermitteln. Für Vodafone gilt das Ganze als ein Etappensieg.
Und zum Schluss noch der Blick auf Euro, die Anleihen und Gold.
Der Euro stagniert bei einem $0,0843. Die Umlaufrendite ist um 2 Basispunkte gestiegen auf 2,66%. Und Gold ist $13,23 teurer als am Freitag, kostet $2,355,03.
Besten Dank, Stefan Wolf, nach Frankfurt. Und damit endet Wirtschaft und Gesellschaft. Mein Name ist Josephine Schulz. Danke fürs Zuhören und Ihnen noch einen schönen Abend.